Moin zusammen! Mitte November ist eigentlich keine Zeit, in der man viele Gedanken an Mücken, Bienen und Co. verschwendet, aber nur, weil man üblicherweise keinen spannenden Experten zu dem Thema zur Hand hat. Und das ändern wir heute. Der Entomologe Martin Husemann berichtet über die unglaubliche Vielfalt und die Bedeutung von Insekten für das gesamte Ökosystem, sowie über Insekten als mögliche Nahrungsquelle der Zukunft, auch bei uns im Westen. Vor allen Dingen aber räumt er auf mit weit verbreiteten Fehlkonzeptionen bezüglich Ausmaß, Folgen und Lösungsansätzen des Insektensterbens. Ich jedenfalls werde im kommenden Frühjahr etwas mehr Rücksicht und Dankbarkeit diesen winzigen Mitbewohnern auf unserem kleinen Planeten Erde gegenüber walten lassen. Viel Spaß!
Martin Husemann, herzlich willkommen, wie geht es dir?
Ja, hallo, danke. In Corona-Zeiten ist natürlich alles ein bisschen eingeschränkt, aber ich freue mich auch, dass wir das Gespräch heute machen können.
Super, sehr schön. Ja, ich freue mich am allermeisten, dass du die Zeit gefunden hattest. Und wir sprechen ja heute über Insekten und vor allen Dingen auch über das Insektensterben. Da ist die erste Frage jetzt natürlich, wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, Mensch, ich beschäftige mich jetzt meines Arbeitslebens mit Insekten, was die meisten wahrscheinlich erstmal nicht als Hauptarbeitsziel vielleicht vor Augen haben?
Ja, ist eine lange Geschichte im Prinzip. Das hat in der Kindheit schon angefangen. Ich war so ein typisches Kind, was alles eingesammelt hat und war eben auch viel draußen. Mein Vater ist mit uns viel in die Natur gegangen, halt Pilze suchen, alle so eine Sachen, sodass irgendwie ein Bezug immer da war. Ich angel auch, habe mich auch mit Fischen beschäftigt, habe meinen Doktor über Fische gemacht, gar nicht über Insekten. Aber so die wahre Liebe waren dann immer die Heuschrecken bei mir, mit denen ich eben im Bachelor schon angefangen habe, die zu untersuchen. Da auch schönen Gruß an Axel Hochkirch, der damals mein Betreuer war und mich an das Ganze auch herangeführt hat und mir die Faszination von Heuschrecken eben auch nahegebracht hat. Und das hat mich dann immer verfolgt. Ich bin dann habe meinen Bachelor-Master in Osnabrück gemacht zu diesen Heuschrecken eben, bin dann in die Staaten, habe an Fischen promoviert, habe aber da auch immer weiter mich mit Insekten vor Ort beschäftigt und eben viel mehr Vielfalt auch gesehen. Und bin dann eben zurückgekommen zu den Insekten, als ich dann in Deutschland war, habe dann in Halle, Saale mit Bienen gearbeitet, also eine neue Gruppe noch dazu genommen und hatte dann eben das Glück, hier in Hamburg eine Stelle zu kriegen, wo ich die Insektensammlung im Haus hier betreuen darf und eben mich weiter mit Insekten auch beschäftigen darf. Und Insekten sind nun mal die diverseste Tiergruppe auf unserem Planeten mit Abstand. Also im Prinzip ist jedes Tier, wenn man es grob überschlägt, statistisch gesehen, mehr oder weniger ein Insekt auf unserem Planeten. Die meisten kennen wir noch gar nicht, aber wir gehen davon aus, dass es irgendwie mehrere Millionen Arten gibt an Insekten auf unserer Erde und viele eben auch schon nicht mehr gibt.
Ja, hast du direkt schon ein paar Stichpunkte genannt. Wir können ja mal ganz grob damit anfangen, so für den Laien, was Insekten sind, weil für mich ist so, ja, alles, was irgendwie klein ist und vielleicht sechs Beine hat, ist Insekten. Ich bin jetzt mal auf Wikipedia gegangen, da gibt es die schöne Systematik Urmünder, darunter sind Häutungstiere, dann kommen Gliederfüßer, dann Sechsfüßer und darunter sind erst Insekten. Hätte ich jetzt nicht so aus meinem Biounterricht noch herunterleiern können. Gilt trotzdem grundsätzlich die Regel, kann man sagen, alles, was klein ist und sechs Beine hat, sind Insekten?
Ja, im Generellen kann man das schon so sagen, das ist eine ganz gute Faustregel. Die systematische Einordnung der Insekten oberhalb der Hexapoda ist jetzt für den Laien nicht so groß von Bedeutung. Deswegen brauchen wir da vielleicht gar nicht weiter drauf eingehen. Also im Prinzip ist die Regel sechs Beine klein, ist relativ. Mhm. Also es gibt Stabheuschrecken, die über 30 Zentimeter werden, das ist dann nicht mehr so klein. Oder eben auch Goliath-Käfer, die schon so faustgroß sind oder sogar ein bisschen größer. Von daher ist klein so eine relative Sache, aber sechs Beine ist schon mal ein ganz gutes Maß prinzipiell und eben mit einem Exoskelett, sprich Skelett außen und nicht innen wie bei uns, das trifft es dann schon mal ganz gut.
Und du hast schon gesagt, dass wir noch gar nicht alle Arten kennen und dass wir nur grob schätzen können, wie viele Millionen es auf der Welt gibt. Woran liegt das? Und würdest du sagen, dass die Insekten in der Geschichte der Forschung vielleicht etwas vernachlässigt wurden?
Das liegt einmal an der Riesendiversität natürlich. Dann vernachlässigt würde ich jetzt nicht sagen. Also die meisten Arten, die beschrieben sind, sind ja gleichzeitig auch Insekten. Aber natürlich ist der Fokus häufig schon auf den Wirbeltieren gewesen, weil sie für uns erstmal relevanter erscheinen, sind uns näher vom Aussehen als auch stammesgeschichtlich und von der, natürlich auch wichtiger in Bezug auf Nahrung und so weiter. Zumindest scheint es erstmal so. Also man hat halt einen höheren Bezug, weil es zum einen größeres und uns ähnlicher sieht. Vor Insekten haben ja doch viele irgendwie Angst oder wissen zu wenig, als dass sie da viel zu sagen können. Ich meine, die Diversität ist halt auch riesig und die Tiere unterscheiden sich oft auch nicht riesig groß, sodass es auch schwierig ist für den Laien zu sagen, das sind jetzt verschiedene Arten. Mhm. Wenn man bei uns in die Sammlung geht und die Kästen aufzieht, dann hat man da 20 Arten in einem Kasten, manchmal die alle erstmal gleich aussehen und sich vielleicht nur dann in der Struktur ihrer Genitalien unterscheiden oder durch Skulpturierung von bestimmten Merkmalen oder durch einen Zacken oder einen Dorn mehr an irgendeiner Stelle. Was uns erstmal, ja, vielleicht nicht so wichtig erscheint, aber die Beschreibung dieser Arten und die Erkennung, dass es verschiedene Arten sind, sind halt wichtig, dann auch im Naturschutz und so weiter. Ne?
Gibt es denn überhaupt Regionen auf der Erde, wo es keine Insekten gibt?
Gar keine, glaube ich nicht. Also es ist natürlich im ewigen Eis, es kann sein, dass da gar keine vorhanden sind. Im Meer gibt es ganz wenige, also es gibt im Prinzip nur auf der Hochsee nur ein oder ganz, ganz wenige Arten Insekten. Da gibt es halt Wasserläufer, die es geschafft haben, aber da sind im Prinzip die Krustaceen die bestimmende Arthropodengruppe, also Gliederfüßergruppe. Ne?
Genau, das heißt ja aber, wenn es Insekten fast überall auf der Erde gibt, sind es ja schon definitiv Überlebenskünstler, zumindest evolutionär gesehen. Trotzdem hört der Laie immer wieder den Begriff Insekten sterben mit teilweise apokalyptischen Überschriften. Was hat es mit diesem Insektensterben auf sich und würdest du sagen, ist die Wahrnehmung in Medien und Bevölkerung dazu? Gibt es da viele, viele Misskonzeptionen?
Also generell ist es ein Riesenproblem, dadurch, dass die Insekten halt sehr, sehr viele Ökosystemdienstleistungen wahrnehmen. Das ist so ein bisschen so ein Buzz oder In-Word gerade. Aber es bedeutet, dass die Insekten für uns Sachen machen, die für uns wichtig sind, entweder ökologisch oder auch finanziell. Aber wir eigentlich nichts dafür tun müssen. Das bekannteste Beispiel ist Bestäubung da. Heißt, viele der Pflanzen, die wir auch in unseren Supermärkten dann als Früchte und so sehen, wird es sonst ohne Insekten im Prinzip nicht geben. Mhm. Daher haben die Insekten für uns erstmal eine wichtige Bedeutung, die uns oft gar nicht so klar war in vielen Bereichen. Dass es ein Insektensterben gibt, ist eigentlich, oder dass viele Arten bei den Insekten gefährdet sind, ist eigentlich schon sehr viel länger klar. Das Problem an der Sache ist, es ist halt sehr, sehr schwierig zu quantifizieren. Ne? Also es ist wirklich schwierig, da über einen langen Zeitraum Daten zu erheben, vor allem jetzt in Retrospekt, weil es häufig diese vergangenen Daten einfach nicht gibt. Und da kam eben 2017 diese Krefeld-Studie, wie sie ja auch in der Öffentlichkeit bekannt wurde, auf, die eben gesagt hat, dass wir Biomasse, also die Gesamtmasse an Insekten, dass die einfach extrem stark runtergegangen ist und das sogar in Naturschutzgebieten innerhalb eines Zeitraums, der eigentlich so evolutionär gesehen wirklich sehr, sehr gering ist. Also in diesem Fall waren es 27 Jahre, wo sie eben feststellen konnten, dass bis zu, die Zahlen variieren da ein bisschen, welchen Punkt man aus der Studie nimmt, aber zwischen 70-80% der Biomasse ist wirklich verloren gegangen.
Das heißt aber nicht 70-80% der Arten sind ausgestorben, sondern von den Arten sind 70-80% der Individuen im Sinne von Biomasse ausgestorben.
Individuen, weil die Körpergröße ja auch eine Rolle spielt. Ja. Also der Masse wirklich an Insekten und hier ging es um Fluginsekten auch. Also die haben eben Fallen gestellt, wo fliegende Insekten reinfallen. Und haben das gewogen, also wirklich die Masse dessen, was gefangen werden konnte innerhalb eines Zeitraums.
Das heißt, auch die einzelnen Arten wurden gar nicht identifiziert, sondern es wurde rein gewogen.
Genau, in diesem Fall wurde wirklich nur gewogen mit standardisierten Methoden, wie das so sein muss. Also die Tiere wurden halt im Alkohol gefangen, ne? Und wurden, um die zu konservieren, damit sie eben nicht verrotten, und wurden dann abtropfen lassen, bis nur noch eine bestimmte Tropfenanzahl dann da war, um das wirklich so standardisiert wie möglich zu machen. Und dann wurde eben festgestellt, dass das einfach viel weniger Biomasse, was sich natürlich auch in Individuenzahl grob übersetzen lässt, einfach viel weniger da waren.
Und die Studie ist jetzt ja noch gar nicht so alt, hat aber zumindest in den Medien eine ganze Menge Auswirkungen gehabt. War das in der Forschung und Lehre auch so, dass ihr überrascht wart von der Masse?
Vom Rückgang
der Masse?
Jein, würde ich sagen. Also es gab, wie gesagt, wenig quantitative Daten zu dem Zeitpunkt, also wenig, die das wirklich zahlenmäßig irgendwie gezeigt haben. Aber wenn man sich die roten Listen über die letzten Jahre oder Jahrzehnte anguckt, ist eigentlich schon klar, dass sehr, sehr viele Arten einfach rückgängig sind und auch häufige Arten. Und es gab vor dieser Krefeld-Studie, dieselbe Studie wurde zum Beispiel auch schon mal publiziert, 2 Jahre vorher, glaube ich, und hat aber in einem kleineren Journal in Deutschland und hat überhaupt keine Beachtung gefunden. Dieselben Zahlen. Erst als es dann höher aufgehängt wurde mit Pressemitteilungen und so weiter, ist es dann wirklich eingeschlagen und dann aber auch richtig. Aber es gibt eigentlich eine ganze Menge Studien, die das vorher auch schon belegt haben. Aus England gibt es diverse Sachen, die vielleicht nicht so eindeutig waren wie in diesem Fall, aber die ähnliche Muster gezeigt haben. Und im Prinzip gibt es ja diese berühmte Anekdote der Windschutzscheiben bei Autos, die eben jetzt sauber sind. Also es gibt eigentlich sehr, sehr viele, auch unsere Großeltern berichten halt immer wieder, früher gab es viel mehr Schmetterlinge, früher gab es viel mehr Insekten, und das sind ja alles schon Merkmale, die einfach zeigen, dass sich was tut, die nicht quantifizierbar sind, aber die eben zeigen, dass es einen großen Einbruch einfach bei den Populationen vieler Arten gibt. Ich meine, heute freut man sich ja schon, ein Tag Faunauge mal zu sehen, was früher so eine Allerweltsart, die überall war, vorkam. Also,
ja, ich meine, ich wohne in der Hafen City mitten in der Stadt in Hamburg. Da bin ich froh, wenn ich überhaupt mal ein anderes Insekt als eine Mücke sehe. Aber du hast schon angedeutet, es sind halt regional begrenzte Studien logischerweise. Ja. Gibt es denn jetzt Konzepte, dass man wirklich nationalweit oder EU-weit oder am besten noch weltweit vergleichbare Daten erhebt, um zu sehen, wie denn in unterschiedlichen Ökosystemen unterschiedliche Arten zurückgehen?
Ja, ist ein Riesenproblem, vor allem der Finanzierung, weil Wissenschaft ist meistens nur über kurze Zeiträume wirklich auch finanziert. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, sowas wirklich über längere Zeiträume finanzierbar zu machen, weil es ein Riesenaufwand ist und eben auch dadurch sehr, sehr teuer wird. Es gibt verschiedene nationale Bestrebungen, eben so ein dauerhaftes Biomonitoring, wie wir das nennen, zu etablieren. Und da ist eben auch unser neues Institut beteiligt, die eben ja auch diesen Wandel der Biodiversität nachweisen soll. Also das, was wir gerade durch die Gründung dieses neuen Instituts im Leibniz-Verbund machen wollen, ist eben genau dieses. Aber natürlich auch erstmal eher lokal begrenzt. Aber es gibt bundesweit mittlerweile mehrere Programme, die auch versuchen, das bundesweit zu etablieren. Problem ist dann natürlich der Föderalismus. Das heißt, jedes Bundesland hat wieder seine eigenen Ideen, wie man das durchzuführen hat, sodass das nicht ganz so einfach ist, wirklich standardisiert zu machen. Aber da wird an Standards eben auch momentan gearbeitet. Das Ganze dann nochmal, wenn es in Deutschland selbst schon nicht klappt, auf EU-Ebene zu machen. Auch da gibt es Bestrebungen, aber das Ganze ist auch sehr kompliziert. Es gibt da bestimmte Orte, die da Fokusgegenden werden sollen, die sogenannten Elder Sites, wo dann eben solche Studien auch stattfinden sollen. Aber auch das ist extrem schwierig, das wirklich erstmal auf den Weg zu bringen, weil es halt riesige finanzielle Mittel erfordert.
Bei finanziellen Mitteln gibt es ja im Prinzip immer 2 mögliche Herkünfte. Einmal staatliche Mittel, einmal private Mittel. Und du hast schon angedeutet, dass Insekten ja für unsere Landwirtschaft enorm wichtig sind. Das heißt, es müsste ja eigentlich auch von der Wirtschaft Interesse daran geben, dass es da sinnvolle Zahlen gibt. Gibt es da auch private, also was heißt private, aber von Unternehmen Fördermitteln, oder haben die eher Angst, dass rauskommt, wie schlecht ihre Monokulturen sind?
Ja, es gibt sicherlich ein paar, die das auch fördern, aber ich glaube, es ist teilweise noch nicht ganz angekommen, wie wichtig Insekten sind. Und es gibt ja auch die sogenannten Schadinsekten, die auch Probleme in der Landwirtschaft durchaus machen können. Wobei Schadinsekten natürlich auch immer, also oft werden sie erst schädlich dadurch, durch das, was wir mit der Natur gemacht haben, zumindest im größeren Ausmaß. Heißt, dadurch, dass wir die ganzen Prädatoren, also die ganzen Räuber im Prinzip auch mittöten mit unseren Pestiziden und so, oder die ganzen Parasitoide, die eben auch eine wichtige Rolle spielen, ist es so, dass das Schadinsekten überhaupt erst eine potenziell größere Rolle über längeren Zeitraum spielen können. Mhm. Aber die meisten Gelder kommen schon eher von staatlichen oder EU-Stellen noch für solche Projekte. Was ganz gut ist, zum Beispiel in Deutschland, es gibt die sogenannten Biodiversity Exploratories. Das sind drei große Regionen in Deutschland, wo eben Feldstudien zu diesem Thema über lange Zeit auch durchgeführt werden. Das ist auch was bundesgefördert ist und wo auch im letzten Jahr eine große Studie rauskam, die das Insektensterben auch nochmal belegt hat, aber auch gleichzeitig gezeigt hat, dass es sich unterscheidet in verschiedenen Habitaten. Also Offenland ist sehr viel stärker davon betroffen als zum Beispiel Wälder. Wobei uns da muss man auch wieder sagen, Wälder gibt es bei uns in dem Sinne ohnehin nicht mehr. Also es sind eher alles nur noch Forste.
Ja, Wald, Nutzwälder.
Genau. Also es gibt keine natürlichen Wälder im Prinzip mehr in Deutschland.
Ja.
Bis auf vielleicht ein, zwei kleine Ausnahmen. Sodass da vermutlich so viel Anpassung an dieses Forststrukturen schon passiert ist und die wirklichen Urwaldarten ohnehin kaum noch vorkommen.
Das heißt, basierend auf den aktuellen Zahlen, was kann man sagen, wie schlimm ist die Situation im Insektensterben jetzt mal im klassischen Beispiel mitten in der Stadt versus in monokulturellen Landwirtschaftsregionen versus in Wäldern? Gibt es da belegbare Zahlen?
Ja, belegbar ist und so immer schwierig, weil es alles halt mehr so Case Studies sind. Ne? Mhm. Also wie gesagt, es gibt diese Daten aus den Exploratories, die sicherlich sehr gut sind, weil es einfach wirklich massive standardisierte Probennahme über einen gewissen Zeitraum gibt. Und da hat sich eben gezeigt, dass, wie gesagt, Wälder weniger stark davon beeinflusst sind als jetzt zum Beispiel Offenland. Mhm. Und es gibt andere Studien, die dann sich zum Beispiel auch Stadt gegen landwirtschaftlich beeinflusstes Land quasi anschauen. Und die zeigen zum Teil, dass die Stadt mittlerweile besser ist als das Land.
Also, was an den Pestiziden liegt oder woran liegt das?
Ja, auch an Strukturarmheit im Prinzip im Land, mhm. Landesbereich oder im Landbereich, ländlichen Bereich. Also da ist es ja so, dass du kaum noch natürliche Flächen hast. Hin und wieder gibt es jetzt Brachflächen mit Blühmischungen und so weiter. Das hilft schon. Aber bis vor 10 Jahren war das halt auch extrem selten. Die ganzen Knicks sind weggemacht worden, Hecken und so weiter. Jetzt wird viel mehr mit Blühstreifen und so Knicks werden auch wieder aufgebaut und so. Und das wird sich schon dann auswirken. Aber zu dem Stand dieser Untersuchung war es so, dass wirklich in der Stadt häufig mehr Struktur und mehr Nistmöglichkeiten, mehr Nahrungsressourcen da waren, die dann erlaubt haben, dass die Diversität in Städten teilweise sogar besser war als auf dem Land mittlerweile.
Und jetzt hast du schon gesagt, ein Hauptgrund ist die Veränderung der Struktur. Ich habe noch Pestizide angefügt. Dann hört man und liest man von diversen anderen Gründen bis hin zu Windenergie, Rotatoren, die Vögel und Insekten töten sollen. Was sind die Hauptgründe für das Insektensterben? Kann man das wirklich schon beziffern?
Ja, ich glaube, über die Hauptgründe herrscht schon Einigkeit. Das ist einfach Habitatverlust und Habitatfragmentierung. Mhm. Heißt, wenn es keinen Lebensraum gibt, gibt es natürlich auch keine Tiere. Und wenn der Lebensraum zu stark zerstückelt ist, gibt es halt das Problem, dass die Populationen zum einen zu klein werden und zum anderen sich nicht mehr austauschen können. Und dass dann, genetisch sagen wir Drifteffekte, also Zufallseffekte, die dann die Verschiebung bestimmter genetischer Vielfalt verursachen, dass die zunehmen und dadurch auch Populationen mehr und mehr aussterben werden. Also lokal. Und dadurch, dass eben kein Nachschub aus anderen Populationen mehr kommen kann, werden Arten dann nach und nach auch wirklich aus der Landschaft verschwinden. Also es fehlt wirklich dieser zusammenhängende Habitatverbund. Aber da wird natürlich jetzt auch stark dran gearbeitet. Ich denke, dass Blühstreifen sind so eine Sache. Aber wenn das konsequent und großflächig gemacht wird, denke ich, kann man da schon eine ganze Menge erreichen.
Mhm. Und wenn wir jetzt mal das Gedankenspiel machen, du hast gesagt, laut der Krefelder Studie sind 70-80% in dieser bestimmten Region an Biomasse zurückgegangen. Gibt es da wie beim Klima eine Art Kipppunkt, wo man sagt, ab da ist es nicht mehr zu retten? Oder kann man sagen, ey, wir müssen einfach Zeit über die Zeit langsam unser Verhalten verbessern?
Ich glaube, es ist ganz schwer zu sagen. Also ich denke, für viele Arten ist es vorbei. Mhm. Also die werden auch nicht wiederkommen, wenn die einmal weg sind. Aber die Gesamthabitatstruktur ist vielleicht schon noch zu retten. Und man merkt ja auch, also ich finde, in den letzten 2-3 Jahren ist es im Prinzip wieder ein bisschen besser geworden mit den Insekten, weil eben mehr Strukturen zurückgegeben werden auch. Das mag nur mein Eindruck sein und mag auch sehr regional unterschiedlich sein. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es ein bisschen besser wird wieder, dass wir quasi vielleicht schon über den Scheitelpunkt bei uns hinaus sind, weil bei uns auch das Bewusstsein ja ganz anders wird in den letzten Jahren. Problem ist aber, dass in den wirklich diversen Regionen, ich meine, Mitteleuropa ist jetzt keine so sonderlich diverse Region für irgendwas eigentlich. Tropen, Subtropen sind da viel, viel wichtiger in vielen Bereichen, um die Diversität zu erhalten. Und da ist der Habitatverlust natürlich momentan viel, viel massiver auch. Ich meine, wenn man sich Brasilien zum Beispiel anguckt oder auch Asien, da sind ja riesen Regionen, die momentan im Prinzip kippen.
Ja, und das, da lässt es sich auch immer einfach sagen, die sollen da halt mal ein bisschen mehr auf die Biodiversität achten. Aber das Problem ist ja, dass die halt auch in ganz anderen wirtschaftlichen Situationen arbeiten. Das heißt, natürlich einerseits sollen die Brasilianer bitte um Gottes Willen keinen Regenwald mehr abbrennen, aber das kann man dem Bauern vor Ort noch so oft sagen, der braucht halt einfach neue Felder, um seinen eigenen Lebensunterhalt zu unterstützen. Das heißt ja, dass es auch sehr unsere Verantwortung ist, als reiche Länder da vor Ort zu unterstützen.
Ja, also sieht bei uns zu Hause ja auch nicht anders aus. Die Bauern müssen auch überleben und wir sagen immer, ja, die Landwirtschaft ist schuld, aber es ist auch unser Konsumverhalten genauso, beziehungsweise die Kombination aus beiden. Ne? Das, alle wollen immer billigeres Fleisch oder immer billigere Produkte und das geht natürlich nur auf Kosten der Natur langfristig. Hm. Heißt, im Prinzip müssen alle da so ein bisschen umdenken. Und deswegen finde ich auch diese Verteufelung der Landwirtschaft eigentlich fatal, weil dadurch so eine Mauer auch aufgebaut wird, dass es zu keiner Kommunikation mehr kommt. Also prinzipiell müssten alle Parteien sich zusammensetzen und versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden oder einen Kompromiss zu finden, der sowohl der Landwirtschaft ein Überleben erlaubt, also die Produkte müssen teurer werden im Prinzip, gleichzeitig dann auch befördert, dass eben weniger Pestizide benutzt werden müssen, weil das ist halt im Bio-Bereich so, da hat man dann natürliche Schädlingsbekämpfung und so. Aber es ist halt ein Prozess, ne, an dem viele mitwirken müssen. Und ich glaube aber, dass zumindest in Mitteleuropa da zumindest der Dialog eröffnet wird und hoffentlich jetzt auch nicht mehr so komplett einseitig erfolgt, sondern eben im Zusammenspiel. Mhm. Ich glaube, das lässt sich auch anders machen.
Das heißt, wenn jetzt morgen Svenja Schulze bei dir anruft und sagt, Martin, gib mir mal eine Maßnahmenliste, was müssen wir in Deutschland machen, um das Insektensterben sinnvoll in den richtigen Regionen möglichst schnell einzudämmen, würdest du sagen, hey, das ist relativ einfach, wir haben 5 Hauptsachen, die wir angreifen müssen, oder muss man überall regional nach einzelnen Aspekten suchen?
Ich glaube, beides. Also ich glaube, regional gibt es natürlich Besonderheiten, aber der Hauptaspekt ist natürlich, wie gesagt, Habitate zurückzubringen. Also bestimmte Bereiche zu renaturieren, beziehungsweise viel braucht man oft gar nicht machen, sondern vieles renaturiert sich selbstständig, wenn man es denn in Ruhe lässt. Problem bei uns ist natürlich zusätzlich noch, dass wir in einer Kulturlandschaft leben. Das heißt, viele Lebensräume würden ohne unser Zutun ohnehin nicht existieren, so wie Heidelandschaften und so. Heißt, wenn wir in der Heide nichts machen, dann ist die Heide auch bald Wald. Und viele Arten sind spezialisiert auf Heidegebiete, zum Beispiel, als nur um ein Beispiel zu nennen. Heißt, da muss man dann wirklich auch eingreifen, entweder mit Feuerwirtschaft oder indem man die Gebiete umflügt oder so, dass man eben diesen Störungszustand, den eine Heide eigentlich darstellt, aufrechterhält.
Mhm. Aber wenn man das heißt, den von uns künstlich geschaffenen Zustand muss man dann doch wieder erhalten, weil sich die Insekten an diesen künstlich geschaffenen Zustand angepasst haben?
Zum Teil, ja. Beziehungsweise die Insekten kamen oft bei uns vielleicht vorher auch gar nicht vor, sondern sind dann erst eingewandert, als wir diesen Zustand geschaffen haben.
Mhm. Heißt das, es gibt auch Arten, die von jetzt mal von der Heide weg, grundsätzlich, die davon profitieren, die sich vermehren, während andere zurückgehen, weil wir halt eben die Struktur verändern?
Klar, jede Menge. Also globaler Wandel oder Klimawandel ist natürlich ein Riesenwort dabei. Heißt, viele Arten werden von uns überhaupt erst in neue Gebiete gebracht und können sich da als gebietsfremde Arten dann etablieren. Und der Klimawandel erlaubt vielen Arten, die eigentlich wärmer angepasst sind, dann auch überhaupt bei uns überleben zu können im Winter. Also was wir sehen, ist eigentlich eine massive Veränderung. Und wir, das ist ein Thema, an dem wir auch gerade selber so ein bisschen beschäftigt sind. Und wir versuchen jetzt auch ein Webportal dazu zu eröffnen, wo man eben informiert über invasive und gebietsfremde Arten. Ein Fall in Hamburg ist jetzt zum Beispiel die asiatische Hornisse, die sich gerade stark ausbreitet bei uns und eben Honigbienen angreift. War ein Riesenthema im letzten Jahr und es zeigt sich, dass die Art sich anscheinend wirklich fest etabliert hat jetzt bei uns. Ist irgendwie aus Frankreich wahrscheinlich oder aus dem Süden Europas, wo sie selbst importiert wurde, jetzt weiter verschleppt worden und kommt ganz gut jetzt bei uns auch klar, offensichtlich.
Also invasive Arten sind ja immer nicht so schön für die lokale Bevölkerung im Insektensinne. Wie du gerade schon sagst, die Bienen werden von den Hornissen angegriffen. Gibt es da schon Beispiele in Deutschland, wo man sagen kann, durch diesen Klimawandel, durch menschliche Aktivitäten sind invasive Arten aufgetaucht, die dann die vorher existierenden Arten ausgelöscht haben oder stark zurückgedrängt haben?
Ja, ist, glaube ich, ein bisschen schwer zu sagen. Ich glaube, bei den Pflanzen ist das schlimmer, weil die natürlich die ganze Habitatstruktur direkt ändern. So Beispiele da sind Himalaya-Springkraut oder der japanische Staudenknöterich, die wirklich sich massiv ausbreiten und die komplette heimische Fauna zum Teil verdrängen oder die Flora natürlich, also die kompletten heimischen Pflanzen in den Bereichen dann wirklich auch verdrängen, weil sie schneller wachsen und alles überdecken. Bei den Tieren ist es oft so, dass viel Forschung noch notwendig ist, weil wir, also die sind relativ neu oft noch, die Arten, sodass wir da noch gar nicht wissen, was die ökologischen Auswirkungen sein werden. Also ja, asiatische Hornisse ist jetzt nicht so ein Riesenfaktor wahrscheinlich. Die greift halt die Honigbienen an, die bei uns aber auch nicht heimisch sind, sondern im Prinzip ja unsere Haustiere sind. Das ist so eins der großen Missverständnisse im Naturschutz oft. Die Honigbiene ist eigentlich jetzt kein Wildtier, das schützenswert in dem Sinne ist, als heimische Fauna, sondern es ist halt Kulturtier, was wir züchten, damit es uns Honig macht und zusätzlich noch unsere Pflanzen bestäubt.
Aber und gleichzeitig liest man ja immer wieder in den Medien vom großen Bienensterben. Das heißt, mit dem Bienensterben sind gar nicht unsere Honigbienen gemeint, die ja von den Imkern schön gepflegt werden, sondern damit sind Wildbienen gemeint.
Jein. Also Das ist ein schwieriges Thema, weil es oft vermischt wird, gerade im medialen Kontext. Also im Prinzip ist es so, dass die Honigbiene natürlich auch stark abgenommen hat zum Teil und dass die Honigbiene wirklich auch stark leidet unter vielen importierten Krankheiten wie der Varroa-Milbe beziehungsweise den viralen Krankheiten, die die Varroa-Milbe dann verbreitet. Aber es gibt da noch diverse andere Krankheiten wie Faulbrut und Nosema-Sporen und so weiter, die den Honigbienen schon stark zu schaffen machen. Heißt, der Aufwand der Imker wird höher, um ihre Völker dann wirklich auch durch die Winter zu bringen und so. Gleichzeitig ist es so, dass die Honigbienen weltweit zunehmen. Mit den Wildbienen ist es so, dass die natürlich eben heimische Fauna darstellen und genauso wichtig für die Bestäubung sind wie die Honigbiene oder zum Teil wichtiger, weil die eben an bestimmte Pflanzen angepasst sind. Die Honigbiene ist ein Generalist, die bestäubt alles, was sie so findet oder fast alles. Was natürlich gut ist für Ackerfrüchte und so. Gleichzeitig sind aber häufig die Wildbienen besser darin, bestimmte Pflanzen zu bestäuben, weil sie bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen, die die Bestäubung optimaler machen. Und manche unserer Wildpflanzen brauchen auch bestimmte Wildbienen, um überhaupt bestäubt werden zu können.
Also eine gegenseitige Abhängigkeit.
Genau, Koevolution und genau. Die brauchen dann wirklich ihre Bienenart oder Fliegenart oder in den Tropen auch eine Fledermausart mal, die dann die Bestäubung auch vornehmen kann.
Ach Quatsch, Fledermäuse bestäuben auch.
Ja, ja, bestimmte Pflanzen werden dann auch durch andere Tierarten bestäubt. Kolibris, okay. Also da gibt's bei uns natürlich wenig, aber in den Tropen ist das sehr divers.
Das kommt dann in 100 Jahren.
Vielleicht.
Ja.
Wobei bei uns, was würdest du sagen, wie viele Honig- oder wie viele Wildbienenarten gibt es in Deutschland?
Boah, Frag mich nicht, ich wohne in der Stadt.
Ja, es sind fast 600 Wildbienen.
600 verschiedene Arten.
Die in Deutschland vorkommen, ja.
Wahnsinn.
Alleine Hummelarten gibt es. Honigbienenarten gibt es weltweit, je nachdem, wen man fragt, zwischen 7 und 12, glaube ich.
Das ist weniger.
Ja, und die kommen fast alle in Asien eigentlich vor. Bei uns gibt es nur Apis mellifera, die westliche Honigbiene.
Okay, also eine.
Eine bei uns,
eine, genau.
Und die ist nicht mal heimisch. Also das ist keine heimische Art im Prinzip. Dafür gibt es halt 585 Wildbienenarten. Davon alleine um die 40 Hummelarten, die in Deutschland vorkommen. Mhm. Wobei von den 40 sind auch nur 5 noch häufig. Und die meisten anderen sind halt mittlerweile, oder 6, die meisten anderen sind mittlerweile sehr selten geworden.
Das heißt, wenn man jetzt heute sich mal so ein durchschnittliches Feld quasi anguckt oder eine durchschnittliche Wiese vielmehr, hast du schon gesagt, dass die Wildbienen genauso wichtig sind wie die Honigbienen? Sind sie auch in absoluten Zahlen noch für genauso viel Bestäubung zuständig wie Honigbienen oder ist das schon weniger?
Also ich würde sogar sagen, die Wildbienen sind wichtiger, um da nochmal einzuhaken. Ja, das hängt davon ab, wie man es sieht und wie viele Honigbienenstöcke einfach in der Nähe stehen, weil die Honigbiene ist halt da, wo sie hingestellt wird, ne, mit ihrem Stock.
Das heißt, man kann sie auch strategisch da hinstellen, wo sie gerade gebraucht wird.
Genau, ist gerade auch eine Riesendebatte, ob man zum Beispiel Honigbienen in Naturschutzgebieten erlauben sollte überhaupt. Mhm. Weil die Honigbienen ja durchaus Konkurrenz für Wildbienen auch darstellen, wenn es ohnehin wenig Pflanzen gibt die oder wenig Blütenressourcen gibt.
Ja.
In manchen Gebieten sind sicherlich Wildbienen noch präsenter, gerade wenn viel Hummelvölker in der Nähe sind. Aber oft ist es so, dass die Honigbiene einfach massiv häufiger ist. Die meisten Wildbienen sind solitärlebend. Heißt, es lebt eigentlich immer nur ein Tier alleine, oft in Aggregaten, also mehrere Nester zusammen, aber eigentlich immer nur ein Tier. Bei Honigbienennestern ist es so, dass da durchaus mal 100.000 Tiere in einem Stock wohnen. Das heißt, da braucht man schon eine Menge Wildbienen, um das überhaupt auszugleichen oder annähernd gleichwertig zu gestalten. Und deswegen ist es durchaus ein Problem, wenn man zu viele Honigbienen auch hat in bestimmten Regionen für die Wildbienen. Und zudem könnten sie oder spielen wahrscheinlich die Honigbienen auch noch eine Rolle bei der Krankheitsausbreitung. Heißt, Wildbienen können sich vielleicht auch bei Honigbienen anstecken.
Ah, also auch zum Beispiel mit dieser Milbe?
Ja, die Milbe selbst nicht, aber die Virenkrankheiten, die die Milbe verbreitet, können dann zum Beispiel über Blüten oder so auch auf Wildbienen wahrscheinlich übertragen werden. Da wird viel dran geforscht momentan. Man kennt aber auch die Auswirkungen dieser Virenkrankheiten bei den Wildbienen häufig nicht.
Mhm. Und jetzt spinnen wir das mal quasi zu Ende. Du hast schon gesagt, klar, die Bestäubung ist das große Thema, was uns am unmittelbarsten vielleicht betrifft. Aber jetzt mal vorgestellt, wir haben eine Region in Deutschland, wo es ab morgen keinen Rückgang um 80% ist, sondern es gibt keine Insekten mehr. Das hat ja auch Auswirkungen auf den, auf die Food Chain etc. Was wären die Folgen, wenn wir keine Insekten mehr hätten?
Ich glaube, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Also wir
müssen uns ja wahrscheinlich leider vorstellen.
Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es werden sicherlich viele Arten aussterben, aber nicht alle Insekten. Mhm. Wie du schon sagtest, Insekten sind sehr anpassungsfähig. Viele sind Generalisten, sodass bestimmte Arten sich durchsetzen werden weiterhin. Von daher ist es eigentlich nicht vorstellbar, dass alle Insekten verschwinden. Ja, wenn es ein komplettes Verschwinden der Insekten gäbe, würden wahrscheinlich alle Nahrungsketten zusammenbrechen. Also zumindest, wenn es abrupt passieren würde. Wenn es über einen evolutionären Zeitraum passiert, ist es natürlich so, dass wahrscheinlich andere Gruppen die Rollen übernehmen würden, zumindest teilweise. Aber wenn es in diesen extrem kurzen Zeiträumen passiert, würde wahrscheinlich wirklich alles zusammenbrechen, weil viele der Pflanzen, also wahrscheinlich würde man nur noch Gras haben und nichts anderes mehr. Gras ist mitbestäubt. Mhm. Viel anderes würde nicht bleiben und gleichzeitig wären natürlich die meisten der Tiere weg, weil die meisten Nahrungsketten sich einfach auch auf Arthropoden aufbauen. Also wenn man Spinnen wären ja auch noch da. Wobei die würden dann auch wieder verschwinden, weil sie nichts mehr zu essen hätten. Also es würde wahrscheinlich wirklich nicht viel bleiben.
Das heißt aber, du hast es schon gesagt, dadurch, dass es einfach diese gigantische Vielfalt an Insekten gibt, gibt es, egal wie sich die Situation verändert, wird es immer eine gewisse Anzahl Arten geben, die sich halten kann.
Vermutlich. Also es ist natürlich, man kann nichts ausschließen, aber es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass alle Insekten irgendwie abrupt aussterben. außer der Mensch findet ein Pestizid, was das bewirkt. Aber es gibt ja auch immer Nachzug, ne? Also das müsste man halt weltweit gleich irgendwie dann anwenden. Aber ich glaube, so dumm ist der Mensch dann vielleicht dann doch nicht.
Wir wollen es hoffen.
Also es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass das passiert. Und die Vielfalt ist jetzt noch groß. Und ich denke, viel ist auch noch zu retten, wenn man jetzt eben vielleicht halbwegs ordentlich agiert.
Das heißt auch da der Aspekt natürlich, je früher wir damit anfangen, Gegenmaßnahmen vorzunehmen, desto einfacher ist es und desto weniger intensiv müssen diese Gegenmaßnahmen sein. Also im Prinzip wie beim Klimawandel zum Beispiel.
Ja, klar, das ist ja immer. Also kleine Schritte helfen unter Umständen schon eine ganze Menge. Man wird nicht alles erhalten können, das ist, glaube ich, auch ganz klar, dass vieles schon verloren ist. Mhm. Also viele Arten sind ausgestorben oder sind vielleicht so nah am Aussterben, dass da auch wirklich nicht mehr viel zu machen ist. Aber das Gros der Arten ist sicherlich noch zu retten. Vor allem, weil Insekten andere genetische Mechanismen noch haben, sodass aus wenigen Individuen die Art vielleicht sich noch wieder erholen kann.
Du meinst, weil da zum Beispiel auch Inzucht nicht so ein Thema ist wie bei Wirbeltieren?
Ja, genau. Also es scheint zumindest so, kann natürlich ein Problem sein, aber man kann es nicht so verallgemeinern. Es ist schwierig zu sagen, aber es scheint, dass die Insekten damit besser klarkommen, häufig genetisch als Wirbeltiere und so. Ist aber schwer zu sagen. Liegt vielleicht auch an der Strategie, dass Insekten ja allgemein Ratestrategen sind, die ganz viel Nachkommen zeugen und ein paar werden schon überleben. Ne? Hm. Also die können sich dann schneller auch anpassen.
Gibt es denn auch, ich habe das von Kojoten mal gelesen, je mehr Kojoten quasi gejagt werden, desto mehr Kojotenwelpen werden auch gezeugt. Gibt es bei Insekten auch so Mechanismen, dass je stärker sie zurückgehen, umso mehr Larven oder was auch immer bekommen sie?
Also mehr Eier legen, weil, kann ich jetzt nicht sagen. Also wüsste ich jetzt nicht, dass das untersucht ist. Aber es ist natürlich, im Prinzip ist es, jedes Individuum legt eine bestimmte Anzahl Eier. Ne? Und es ist eher so, dass es schwieriger wird, Partner zu finden häufig. Ne? Und das ist dann eher ein Risiko, dass die Arten wieder lokal verschwinden, weil sie eben keinen Partner mehr finden können.
Ja, ja. Gerade bei den Solitärlebenden wahrscheinlich.
Also bei den Kojoten ist es wahrscheinlich so, dass sie eben mehr, weil dann mehr Futter noch da ist. Das heißt, wenn sie bejagt werden, wird da nicht die Lebensgrundlage genommen, sondern es werden Individuen rausgenommen, aber die Nahrungsressourcen bleiben ähnlich. Das heißt, das kann wieder aufgefüllt werden zu einem bestimmten Grad. Also ich vermute, dass es eher so ein Mechanismus da ist.
Stimmt, und das ist ja bei den Insekten nicht der Fall, weil ja gerade der Rückgang der landwirtschaftlichen Strukturen für sie das Problem ist.
Genau, der bedingt sich durch Ressourcenmangel eher, als dass er sich durch Jagd oder so bedingt. Hm.
Du hast eben schon gesagt, wenn es alles über evolutionäre Zeiträume wäre, wäre es kein Problem oder kein so großes Problem. Jetzt sind ja evolutionäre Zeiträume bei Insekten wahrscheinlich deutlich kürzer als bei uns Menschen. Kann man sagen oder kann man beobachten, dass sich an dem Verhalten oder an der Physiologie von Insekten durch unsere menschengemachten Veränderungen schon etwas ändert?
Ja, auch da muss man sagen, Insekten sind sehr, sehr divers und man kann es nicht für alle Insekten sagen. Manche haben durchaus auch Generationszeiten von 10, 15 Jahren. Das heißt, für die ist es gar nicht so viel schneller als für Menschen. Andere haben natürlich dann 100 Generationen im Jahr, wie Fruchtfliegen oder so. Die können sich extrem schnell anpassen. Und was man ja weiß und feststellt, ist, dass viele also als Schädlinge bezeichnete Insekten sich ganz schnell auch an neue Pestizide anpassen können. Weil sie eben mit so großen Individuenzahlen kommen und eins wird dann schon irgendwie überleben. Und das ist dann eben angepasster an diese bestimmten Pestizide schon. Und da kann Evolution sehr, sehr schnell gehen. Weil es eben sehr viel mehr Grundlage für Selektion gibt an Individuen und das sehr viel schneller geht durch kurze Generationszeiten.
Das heißt auch wirklich, dass sich so eine Art, wie du gerade gesagt hast, die mehrere Zyklen sogar im Jahr hat, rasant schnell an neue Pestizide anpassen kann. Das heißt, es gibt dann auch irgendwann eine Zeit, wo die Pestizide wieder ausgetauscht werden müssen von der Landwirtschaft, um überhaupt wirksam zu sein.
Ja, ja, genau. Und da werden dann oft Kombinationen, ist ja wie mit Antibiotika im Prinzip ähnlich. Ne? Also wenn die nicht konsequent eingesetzt werden, sodass ein paar überleben, dann gibt es Resistenzen. Und das ist bei Schädlingen im Prinzip ähnlich. Hm.
Gibt es jetzt mal von der Bestäubung abgesehen, die ja zurückgeht dann, hatten wir auch schon das Thema invasive Arten und Ähnliches, gibt es auch andere Effekte dieses des Eingriffes in die Insekten, in das Insektenleben, wo die direkte Auswirkung auf den Menschen haben? Also kann man zum Beispiel sagen, dass sich, ich weiß nicht, zum Beispiel Heuschreckenplagen mehren durch die aktuelle Entwicklung?
Ja, potenziell ja. Also insgesamt ist natürlich vieles mit dem Klima verknüpft dann auch wieder. Und die Heuschreckenplagen waren ja jetzt im Prinzip durch zwei Hauptursachen ausgelöst. Zum einen durch passendes Klima, also ausreichend Regen zur richtigen Zeit, aber gleichzeitig auch durch die Bürgerkriegssituation in den Ländern, dass eben der gezielte Einsatz von Pestiziden zur richtigen Zeit auch nicht geleistet oder verpasst wurde, weil es eben zu der Zeit da Bürgerkriege gab. Und die Kombination in dem Fall war eben ausschlaggebend, aber es ist sicherlich so, dass dadurch, dass wir das Ökosystem so durcheinander gebracht haben, sich bestimmte Arten stärker ausbreiten können, weil eben die natürlichen Feinde dann auch fehlen. Ne? Also ich denke, dass man mit sowas in Zukunft mehr rechnen muss, ja.
Das heißt ja auch schon, du hast gerade gesagt, dass der gezielte Einsatz von Pestiziden ist ausgeblieben. Das heißt, auch da ist es eine Balanceakt, dass man sagt, klar, wir wollen eigentlich natürlich keine Insekten töten und möglichst wenig Pestizide nutzen, aber durch seinen Heuschreckenschwarm gehen ja auch die Lebensgrundlage sämtlicher anderen Insekten vor Ort zugrunde. Das heißt, es gibt durchaus auch die Situationen, wo man sagt, da müsste man jetzt eigentlich mit Pestiziden arbeiten, mit gezielten Pestiziden, um die anderen Insekten zu schützen.
Ja, wobei es da Alternativen mittlerweile auch gibt in der Schädlingsbekämpfung. Bestimmte Pilzsporen werden da oft jetzt genutzt, die dann eben auch die Insekten töten können, aber viel gezielter bestimmte Arten angreifen. Also für Heuschrecken gibt es da zum Beispiel einen Pilz, der vor allem Heuschrecken angreift. Mhm. Und mit sowas kann man natürlich relativ gezielt dann auch agieren. Ich meine, bei uns ist natürlich jetzt auch zum Beispiel mit den Eichenprozessionsspinner ist ein Riesenproblem. Da fehlen einfach dann natürlichen Feinde häufig auch. Das würde sich besser regulieren, wenn es dann eben diese Arten noch gäbe, die sich dann von den Käfern von den Raupen auch ernähren. Ja, ist ein riesen komplexes Problem, wo wir auch viel dran forschen müssen, um das irgendwie anders lösen zu können in der Zukunft.
Meinst du, es würde helfen, wenn wir Insekten mehr auch als landwirtschaftliche Nutztiere im Sinne von Nahrungsmittel betrachten, dass wir die quasi aktiv züchten?
Ja, also sind sehr viel klimafreundlicher. Also das ist halt ein kulturelles Ding. Das ist ja viel auch mittlerweile diskutiert. In manchen Ländern ist es ja ohnehin normal. Also in Afrika und Asien, in bestimmten Regionen, ist es ganz normal, Insekten als Proteinressource zu nutzen. Aber es ist sicherlich auch sehr viel nachhaltiger, wenn man das konsequent macht und in einem so züchtet eben auch, dass es nachhaltig ist. Also da wird auch viel dran gearbeitet an alternativen Konzepten, aber es muss sich natürlich auch erstmal in den Köpfen der Leute durchsetzen, dass das was ist, was man essen kann und was vielleicht auch gar nicht so schlecht schmeckt und ökologisch aber sehr viel nachhaltiger ist. Hm.
Ich war jetzt noch selber auf keiner Insektenfarm, deswegen weiß ich nicht, wie es aussieht, aber es gibt ja, wie du schon gesagt hast, auch Insekten, die gar nicht unbedingt wie unsere Honigbiene jetzt ihren Bau haben und da jeden Tag hin zurückkommen. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Insektenfarm irgendwo hinstelle, die Insekten für die Nahrung produziert, würde das denn der Umwelt in dem Sinne auch helfen, weil die Insekten rausgelassen werden, in Anführungszeichen, zum Bestäuben, oder würden sie dann nur in einer Halle gehalten werden?
Ja, ich glaube, da würde man jetzt keine bestäubenden Insekten nutzen, sondern eher sowas wie Heuschrecken, Grillen, und die werden dann schon eher in Hallen oder so gezüchtet. Hm. Auch da muss man dann wieder mit CO2 und so aufpassen, weil die auch eine ganze Menge produzieren, beziehungsweise Methan zum Teil auch. Da muss man eben, wie gesagt, alternative Konzepte auch entwickeln, wie man das nachhaltig dann macht. Aber es ist sicherlich sehr viel weniger, als eine Kuh produziert, aus derselben Menge Nahrung. Ne? Also es ist sogar hochwertigeres Protein zum Teil, was die Insekten dann in sich haben. Aber man muss eben viel Forschung erstmal reinstecken, um zu sehen, wie man das am besten dann auch macht und verarbeitet auch im Endeffekt. Ne? Hm.
Hast du selber schon mal reingebissen?
Ja, ich habe schon mehrmals, also verschiedene Sachen auch probiert, grillen an mehreren Stellen. In Asien werden die meistens geröstet und dann mit Sojasauce oder Chili oder so, das ist eigentlich ganz okay. Ich hatte es auch schon
eigentlich nur Sojasauce und Chili, oder?
Ja, es gibt schon so einen gewissen Eigengeschmack auch, aber ja, das meiste ist sicherlich schon die Würzung dann.
Ja.
Man muss halt erstmal mit dem Konzept, dass man was mit 6 Beinen im Mund hat, irgendwie umgehen. Mhm. Aber da wird ja viel auch andere Verarbeitungen jetzt genutzt, wie Burger und so. Ja, es ist halt alles eine Kopfsache, ne? Mhm.
Ja, es ist halt auch irgendwo dieses Widersprüchliche für den Laien, dass man sagt, einerseits, wir müssen unbedingt die Insekten mehr schützen, andererseits, wir sollten sie auch als Nahrungsquelle sehen. Ich glaube, da sind auch viele erstmal im ersten Moment mit Laienwissen leicht überfordert, das in Einklang zu bringen.
Ja, wir wollen ja nicht rausgehen mit dem Kescher und unser Abendbrot fangen. Ne? Also es geht ja darum, bestimmte Arten zu züchten, die eben besonders leicht zu züchten sind und ja eben besonders gute Proteine zur Verfügung stellen und nicht irgendwie rauszugehen und jetzt hier das Tagfaunauge zu futtern. Mhm. Also das muss man schon klar unterscheiden. Das ist ja, wir gehen ja auch nicht raus und essen jetzt die Eichhörnchen und Mäuse von der Straße. Ne? Also zumindest nicht bei uns. In anderen Ländern ist das durchaus auch gang und gäbe. Eichhörnchen habe ich auch schon gegessen in Amerika. Aber es geht ja hier um gezielte Zucht. Also es wäre quasi dann eher wie Kuh und Schwein aus dem Stall. Ne? Mhm. Nur, dass das Tierwohl einfacher einzuhalten ist, eben bei Insekten auch. Und es bringt natürlich auch gleichzeitig andere Probleme mit sich. Das heißt, wenn so eine Halle mit 10 Millionen Insekten dann mal kaputt geht und die Viecher alle abhauen, haben wir ein anderes Problem.
Da haben wir wieder invasive Arten.
Potenziell oder? Zumindest, genau. Also da gibt es dann mit der Kontrolle und so schon wieder andere Probleme und auch mit Krankheiten, die Tiere dann unter Umständen in sich tragen. Da gibt es ganz nette Beispiele, auch bei den Bestäubern. Also wir nehmen ja auch Hummeln, gezüchtete Hummeln in Tomatengewächshäusern zum Beispiel zur Bestäubung. Mhm. Und es gibt Studien, die gezeigt haben, dass die Krankheitserreger oder die Belastung durch Krankheitserreger um Gewächshäuser auch bei den Hummeln draußen sehr viel höher sind als in der normalen Landschaft. Heißt, es kommen auch wieder Hummeln aus diesen Gewächshäusern und stecken dann Hummeln draußen an.
Aber wäre das für die Landwirtschaft so in Anführungszeichen die einfachste Lösung, dass man sagt, einfach alle Felder werden jetzt mit Planen bedeckt und dann werden da gezielt genau die Insekten reingesetzt und gezüchtet, die man für diese Bestäubung braucht?
Naja, wir wollen ja ein gewisses natürliches Gleichgewicht auch erhalten. Das wird viel gemacht, muss man ganz klar sagen. Also auch bei den ganzen bei den ganzen Obstfeldern werden überall Honigbienen gezielt ausgebracht. Bei den ganzen Gewächshäusern werden gezielt vor allem Hummeln, aber auch Honigbienen ausgesetzt. In manchen Ländern fahren Riesentrucks durch die Gegend und fahren die Honigbienen, also Südafrika, Australien, fahren Riesentrucks mit Hunderten, Tausenden von Honigbienenvölkern durch die Gegend zur Bestäubung, weil es eben nicht mehr genug natürliche Bestäuber auch gibt, um diese Riesenplantagen dann wirklich zu bedienen. Also es ist schon gang und gäbe, dass das gemacht wird.
Was das Grundproblem in der Natur wäre, natürlich wenig lösen würde. Aber das ist ja immer genau das Problem, dass man Wirtschaft und Ökologie versucht in Einklang zu bringen. Du hast schon gesagt, dass das Bewusstsein steigt, dass das Bewusstsein allgemein zunimmt. Siehst du zumindest Deutschland auf einem guten Weg, auch im was Politik und Wirtschaft und den Willen dieser beiden Aspekte angeht?
Ja, ich glaube, dass viel jetzt durch diese ganze Öffentlichkeitsarbeit, die eben zum einen durch die Hallmann-Studie oder durch die Krefeld-Studie auch losgetreten wurde, dass das sehr viel bewirkt hat und auch sehr viele Gelder mobilisiert hat für Forschung in dem Bereich und auch für Umsetzung. Und gleichzeitig, dass viele Leute ja auch umsteigen auf Bioprodukte und auf nachhaltig produzierte Produkte. Und ich denke schon, dass da gerade der Trend eigentlich ganz, ganz gut ist. Ist jetzt wichtig, dass es aufrechterhalten wird und weitergeführt wird. Es besteht ja immer die Gefahr, dass es wirklich bei einem Trend bleibt, weil es gerade modern ist und dann eben irgendwann auch wieder sich verläuft, weil es anders bequemer ist. Mhm. Also da ist jetzt wichtig, dass die Politik in bestimmten Bereichen auch nachzieht, was ja gerade auch passiert, teilweise zu langsam, aber immerhin passiert was. Aber wie gesagt, Deutschland ist auch nur ein kleiner Teil in einer Landschaft, die ohnehin biologisch nicht so super relevant oder interessant ist. Heißt, im Prinzip müsste da mehr wahrscheinlich investiert werden, um die wirklich diversen Länder zu unterstützen, ähnliche Maßnahmen auch umsetzen zu können. Das sagt sich immer alles sehr leicht. Das ist das Problem. Man kann viel darüber reden, aber das wirklich umzusetzen ist halt zum einen politisch extrem schwierig und extrem kostspielig. Nichtsdestotrotz denke ich, dass da mehr gemacht werden muss in dem Bereich, um eben so Sachen wie gerade in Argentinien und Brasilien passieren, aufzuhalten vielleicht auch oder eben so zu unterstützen, dass es nicht notwendig ist in den Ländern, dass man eben nachhaltiger da auch leben kann. Also wie du schon sagtest, die Leute haben da ganz andere Probleme, als sich darum zu kümmern, ob jetzt eine Bienenart da ausstirbt. Mhm. Man muss denen eben auch da das Überleben ermöglichen können mit nachhaltigen Methoden.
Und gleichzeitig ist ja auch, die Leute vor Ort haben andere Probleme, aber wir, wenn wir als EU mit Brasilien über Themen verhandeln, sind Insekten wahrscheinlich auch nicht auf Platz 1 dessen, was man als Verhandlungsmasse einbringt. Wie relevant ist es denn für uns, wie wichtig ist es für uns, dass die Vielfalt in so fernen Regionen auch aufrechterhalten wird? Hat das auch direkt Auswirkungen auf uns?
Naja, bei Pflanzen und so auf jeden Fall. Ne? Zum einen sind es riesige Ressourcen, die da zur Verfügung stellen, die noch überhaupt nicht entdeckt sind für medizinische Zwecke, für Biowerkstoffe, für andere, auch ökologisch, aber auch ökonomisch wichtige Produkte. Also ich glaube, da gibt es Riesenpotenzial an Pflanzenstoffen, aber auch Insekten, die bestimmte Stoffe produzieren und so, die dann in vielen Therapien eingesetzt werden können, aber auch irgendwie in anderen Bereichen durchaus hilfreich sein können. Mhm. Zum anderen ist es eine ethische Verpflichtung, denke ich. Und wenn es alleine um die Urwälder und so geht, ist es natürlich zusätzlich auch ein Problem mit CO2 und so. Ne? Also CO2-Bindung und so weiter. Also ich glaube, da gibt es schon mehrere gute Gründe, sich da einzusetzen, dass die Vielfalt auch da erhalten bleibt.
Mhm. Ja,
und die Schönheit halt auch, ne?
Das klar,
kann man natürlich auch nicht vernachlässigen.
Absolut, nur der Punkt ist halt genau das. Ethische Verpflichtungen sind immer relativ abstrakt für den Endkunden, wenn ich es mal so formulieren darf. Ja. Auch die Vielfalt und Schönheit des Regenwaldes betrifft den deutschen Einkäufer jetzt im Alltag nicht. Das heißt, es ist ja schon relativ schwierig wahrscheinlich, die breite Masse davon zu überzeugen, dass wir auch Insektenschutz in sehr fernen Regionen aktiv und auch mit Finanzmitteln aus Deutschland unterstützen müssen.
Ja, ich würde da halt nicht sagen Insektenschutz, sondern Habitatsschutz. Mhm. Im Prinzip ist es eigentlich immer, man schützt ja selten einzelne Arten, sondern man schützt die Arten, indem man ihre Lebensgrundlage schützt. Und das sind meistens eben die Habitate mit bestimmten Pflanzen und so weiter.
Ja, das heißt, der Oberbegriff Umweltschutz lässt sich besser verkaufen als Insektenschutz.
Ja, ich denke schon. Also wenn man die Umwelt schützt, schützt man die Insekten automatisch normalerweise. Also man muss es schon holistischer sehen, glaube ich. Aber ja, ich sehe es genauso. Man kann da viel drüber reden und sagen, ja, das wäre schön, das zu machen und es wäre wichtig und essentiell. Aber das umzusetzen ist natürlich eine ganz andere Sache. Und im Endeffekt ist Umweltschutz ja auch ein bisschen Luxusgut, muss man ganz klar sagen. Also bei uns hat es auch erst angefangen, als es uns wirklich gut ging, dass wir uns darum gekümmert haben, dass es auch nachhaltig so weitergehen kann. Weil im Prinzip kann, glaube ich, Wohlstand auch nur bestehen bleiben, wenn die Grundlage, und die ist nun mal auch die Natur, erhalten bleibt langfristig.
Ja, ja. Dann lass uns doch vom Insektensterben einmal zu toten Insekten direkt kommen. Du bist ja auch aktiv im Museum in Hamburg. Was hat es mit dem Museum auf sich?
Genau, also ich bin der Leiter der Entomologie hier, also der Insektenkunde, und wir betreuen mit zwei anderen Wissenschaftlern und vier Technikern hier ungefähr 5 Millionen präparierte Insekten, die eben dazu dienen, um überhaupt die Vielfalt der Insekten ja erkennen zu können und untersuchen zu können. Also wir arbeiten hier, wie gesagt, wir haben hier über 60.000 Arten an Insekten bei uns in den Sammlungen, die eben der Forschung zur Verfügung stehen und an denen wir auch selber forschen.
Und wie groß ist der Anteil bei euren Besuchern an Schulklassen, die dahin gezwungen werden?
Die Sammlungen selber sind nicht offen für Besucher, sondern wir haben eine Ausstellung dazu, wo eben die Insekten auch einen kleinen Teil einnehmen, der eigentlich viel zu klein ist, wenn man ihre Bedeutung sieht, der aber auch vergrößert werden soll. Und wir haben gerade auch eine große Ausstellung genehmigt bekommen, die in anderthalb Jahren etwa losgehen soll, eine Wanderausstellung zu Insekten und Insektensterben. Also es wird auch sich in der Ausstellung dann in Zukunft größer widerspiegeln. Aber normalerweise ist es so, wenn wir mal Führungen mit Kindern haben, sind die sehr begeistert. Mhm. Also ich glaube, dass man Kinder, wenn man sie daran führt, sehr stark für dieses Thema auch oder mit diesem Thema mitnehmen kann, weil Insekten sind allgegenwärtig. Meine kleine Tochter sammelt jede Feuerwanze auf, die sie findet auf der Straße. Ich glaube, darüber und über Bildung und Umweltbildung kann man extrem viel erreichen für die nächsten Generationen in diesem Bereich.
Ja,
das und deswegen sind die Sammlungen und die Ausstellungen und so eben auch wichtig als Instrument dafür.
Ja, Kinder früh ranführen, damit sie ein Gefühl dafür bekommen, wie schön und vielfältig Insekten sind. Es gibt ein schönes Beispiel von einem Walforscher, der immer in Schulklassen geht und dort einfach nur Walgeräusche abspielt. Und am Ende sind die Kinder den Tränen nahe, weil sie sagen, das sind doch richtige Sprachen, warum lassen wir sowas aussterben? Also ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist, dass man in frühen Jahren schon damit in Kontakt kommt.
Ja, das ist ein Bereich, den wir auch ausbauen werden im zukünftigen Institut, ist eben Umweltbildung. Und ich glaube, da waren die Wissenschaftler in der Vergangenheit häufig auch so ein bisschen im Elfenbeinturm, aber jetzt diese Generation ist schon sehr interessiert, auch das Wissen mehr zu vermitteln und auch so die Wichtigkeit dessen, was wir tun, mehr zu vermitteln.
Mal ein bisschen out of space jetzt, wenn ihr diese 5 Millionen Arten da habt, müsst ihr die alle noch händisch quasi mit eurem eigenen Auge analysieren, welche Art das ist, oder gibt es da inzwischen KI-gestützte Computermodelle, die euch unterstützen bei der Bilderkennung?
Also 5 Millionen Arten nicht, sondern 5 Millionen Individuen.
Exemplare, Entschuldigung.
Genau. Es wird viel dran gearbeitet in Zukunft, auch sowas nutzen zu können. Das Problem ist aber, viele Arten sind noch gar nicht erkannt. Also wir wissen noch gar nicht, dass es eigene Arten sind. So ist es da, oder dass es eben Merkmale sind, die auch intern sind, dass man die präparieren muss. Also es läuft alles schon noch sehr klassisch, händisch ab. Allerdings mit modernen Methoden, heißt, wir benutzen auch Computertomographie, 3D-Visualisierung, Genetik und so weiter, um Arten dann auch als solche zu erkennen und zu untersuchen. Okay.
Das heißt, abschließend einmal gesagt, wir haben jetzt viel über Insektensterben gesprochen und darüber, dass es alles schlimm ist, dass es aber eine leichte positive Entwicklung gibt in der Wahrnehmung. Blickst du optimistisch in die nächsten 10 Jahre?
Ich bin generell, glaube ich, eher optimistisch und denke, dass wir es auch sein müssen. Also, dass wir quasi versuchen müssen, das, was wir haben, jetzt zu bewahren und vielleicht auch wieder zu verbessern. Und eben vieles darüber geht eben auch über Begeisterung. Wenn man begeistert für was ist, dann hat man Interesse, das zu bewahren. Und ich glaube, es ist auch an uns jetzt als Forscher genau das zu vermitteln, dass es sich um eine wahnsinnig interessante und faszinierende Gruppe handelt. Und wenn diese Begeisterung eben überspringt, sind die Leute eben auch interessiert daran, die Tiere im Garten zu haben und machen dann eben auch was dafür und versuchen das dann eben auch bei ihrem Konsumverhalten so mit zu bedenken und so weiter. Also ich glaube, dass viel über Begeisterung einfach auch erreicht werden kann.
Ich kann nur sagen, du vermittelst die Begeisterung sehr gut. Ich hoffe, das kommt auch bei den Zuhörern so an, dass das noch ein bisschen mehr Awareness schafft, das Ganze, und dass dann auch Druck auf Politik und Wirtschaft ausgeübt wird, dass das Thema weiterhin hochgehalten wird, trotz allem, was ja um uns herum ist. Also bei Klimawandel an sich und Corona und etc. gehen ja solche in Anführungszeichen kleineren Probleme gerne mal verloren.
Naja, es gibt ja diese Abbildung mit den verschiedenen Wellen, wo Corona dann die kleine Welle ist, Klimawandel die größere, dann mittlerweile ist Biodiversitätswandel die größte dahinter. Aber es hängt natürlich alles zusammen. Corona ist natürlich auch ein Phänomen, was durch den Wandel in der Biodiversität verursacht wird. Also dadurch, dass den Tieren kaum noch Platz bleibt und wir Wildtiere auf irgendwelchen Märkten aus irgendwelchen Gründen verkaufen. Also es ist natürlich auch dieser Konflikt, der das Ganze verursacht hat auch. Ne?
Gibt es auch Zoonosen, die vom Insekten auf den Menschen übertragen werden, und zwar ohne Stechen?
Wüsste ich jetzt nicht direkt. Also im Prinzip wäre es dann ja auch keine Zoonose, sondern das Insekt dient als Vektor für verschiedene Krankheiten, aber so eine direkte Zoonose gibt es, glaube ich, nicht, weil wir, glaube ich, auch genetisch zu weit weg sind. Also ich glaube, das springt eher von Säugetieren über.
Ja, ja. Naja, dann halten wir uns weiter von den Wildschweinen fern. Die sind ja gerade das eher größere Problem. Super. Martin, vielen Dank dir für eine Stunde Insektensterben. Mir hat es nochmal ein paar Augen geöffnet. Ich hoffe, den Zuhörern auch. Gibt es noch irgendwas, was du zum Abschluss mitgeben möchtest?
Ja, ich würde vielleicht sagen, geht in den Garten und guckt euch an, was ihr da habt. Und versucht das eben zu mehren in der Zukunft, dass eben die Insekten uns erhalten bleiben, und versucht das zu vermitteln an eure Kinder.
Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Martin, vielen Dank für deine Zeit.
Und, ja, auch vielen Dank.
Einen schönen Tag noch.
Ja, danke. Und besucht uns im Museum und guckt euch die Insekten an.
Unbedingt. Super.
Gut, vielen Dank.